HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Give me an R! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell?
When I got on the stage, it was incredible. To look at the whole ocean of people.
Als ich auf die Bühne kam, es war unglaublich, dieses Meer von Menschen.
And it's one, two, three, what are we fighting for?
Half a million people looked around and thought to themselves.
Eine halbe Million Menschen hat sich umgeguckt und sich gedacht, wow, wir sind eine große, große Gruppe. Wir sind jedermann. Es war wie ein Zauber, dieses Gemeinschaftsgefühl, das wir hatten. Ich bin du und du bist ich. Festivals gehen friedlicher ab, wenn die Leute Hasch rauchen, statt Bier zu trinken. Wie wäre das? Es war die Grundlage für alles, was meine Generation zu tun hatte.
Woodstock really was the turning point in two ways.
Woodstock war der Wendepunkt. In zweierlei Hinsicht. Erstens konnte man zeigen, dass es 500.000 oder sogar 1 Million Hippies gab. Aber gleichzeitig entdeckten natürlich auch die Plattenfirmen und die Medienfabriken diesen riesigen neuen Markt. Und von da an dauerte es noch 3 Jahre. 1972 hatten sie alles unter Kontrolle.
By 72 they had it all under control.
Well, ain't no time to wonder why we'll be all gonna die. All right.
3 Tage Live-Musik zum Geldverdienen. So der Plan der Organisatoren für das Festival in Woodstock, das am 15. August 1969 begann, heute vor 50 Jahren. Es klappt mit der Live-Musik. Alles andere endet in einer Katastrophe, die am Ende 4 Tage dauert. Schlamm und Drogen statt Love and Peace. Massenandrang, Verkehrschaos, Toiletten und Wasserversorgung brechen zusammen. Gewitterstürme lassen die Party zur Schlammschlacht werden. Weil es wegen der Masse von Fans nicht einmal Zäune gibt, fallen die Einnahmen flach. Und Woodstock endet auch finanziell im Desaster. Trotzdem leuchtet Woodstock bis heute wie Sternenstaub am Hippie-Himmel. Das Festival wird zum Mythos, verklärt zum politischen Event gegen das amerikanische Establishment. Dabei war es vor allem prägend in der Vermarktungspraxis danach. In keiner WG durfte das Live-Album fehlen. Der 3-stündige Dokumentarfilm zum Festival brachte endlich Geld. Und bis heute wird versucht, den Mythos am Leben zu erhalten. Warum eigentlich, fragen wir unter dem Titel 3 Tage im Schlamm, die Magie von Woodstock. Wie prägend und bahnbrechend war das Festival wirklich politisch, musikalisch? Auf jeden Fall war es ein vorher in diesem Ausmaß nie dagewesenes Abbild der Hippie-Szene, was heute schon nach 50 Jahren Archäologen an den Ort des Geschehens treibt, um nach Zeugnissen dieser Kultur zu suchen, Lockenwickler inbegriffen.
Ein Feld im Nirgendwo. Eine Frau mit einem Koffer elektrischer Lockenwickler.
Because I thought, oh, we'll be staying in a motel somewhere. You know,
weil ich dachte, wir wohnen da irgendwo im Hotel und ich kann mir vor dem Konzert noch die Haare machen. Dass sie 3 Tage auf einer Viehweide wohnen würde, denkt Linda nicht, als sie zum Woodstock Festival aufbricht.
So I'm walking on the road carrying my electric rollers and finally after several miles.
Und durch das immer dichtere Menschenmeer balanciert.
It was a little dome-shaped thing.
Es war ein kleiner, gewölbter Plastikkoffer. Als es zu regnen beginnt, bekommen die Wickler für Linda einen ganz anderen Zweck.
So when it started to rain and it became very muddy,
ich nutzte ihren Koffer als Sitz, aber weil es so matschig war, sackte und sackte der Koffer immer tiefer, bis er schließlich ganz in der Erde versank. Heute fragt sich Linda, was, wenn sie meine Wickler eines Tages bei Ausgrabungen finden? Sie müssen denken, welche Idiotin hat Wickler nach Woodstock gebracht?
If they find those rollers, what idiot took it took her electric rollers.
To Und tatsächlich drehen Wissenschaftler hier heute jeden Stein um. Sie wollen wissen, was alles geschah auf dem Acker, den der Milchfarmer Max Jasgur im August 1969 für $50,000 verpachtet hat, für das Festival in den Catskill Mountains, 2 Autostunden vor New York. Freedom, freedom. Während die Nation in den Sümpfen Vietnams versinkt, versumpfen die Kriegsgegner auf Jasgurs Weide im Schlamm. Zwischen Havens und Hendrix verneigt sich der konservative Farmer vor einer rebellierenden Generation.
Ihr habt der Welt etwas bewiesen. Ihr seid die größte Gruppe, die sich jemals an einem Ort versammelt hat.
Ein Ort, der zur Pilgerstätte geworden ist.
Wir haben die Pflicht, ihn mit Respekt zu behandeln,
sagt Wade Lawrence. Er leitet das Museum von Bethel Woods, das heute an der Stelle des Festivalplatzes steht. Magnet für Touristen und Wissenschaftler. Archäologen der Universität Binghamton haben den Acker Feld für Feld unter die Lupe genommen, gegraben, gesiebt, vermessen und notiert. Eine Fundgrube, beschreibt Archäologin Maria O'Donovan.
They just left things.
Sie haben einfach alles zurückgelassen.
All over the field. Trash, sleeping bags, clothing were just left in place.
Über das ganze Feld. Müll, Schlafsäcke, Klamotten. Dann kamen die Bulldozer und walzten alles um. Die Archäologen arbeiten mit Metalldetektoren, um mit großem Ernst Unglaubliches hervorzuholen. Laschen von Dosen etwa, Haarklemmen. Auf die elektrischen Lockenwickler von Linda ist bislang noch keiner gestoßen. Wohl aber auf genügend Indizien, um genau zu sagen, wo damals die Bühne war, sagt Experte Josh Anderson.
We can use this as a reference point.
Die Besucher können dann hier stehen, zum Hügel hochblicken und sagen, hier hat Jimi Hendrix gestanden, hat am Montag um 8:30 morgens Gitarre gespielt.
Eine Kuhweide und ihre Geschichte. Jetzt sind schon moderne Archäologen auf der Suche nach Kosmetikkoffern 50 Jahre später. Der breiten Öffentlichkeit nicht verborgen, sondern schnell zugänglich wurden die Bilder von Woodstock und sie gingen um die Welt. 20 Kameramänner waren dabei auf dem Festival, 100 Stunden Filmmaterial entstanden und schon im März 1970 kam der Film Woodstock 3 Days of Peace and Music auf die Leinwände, das Festival auf 3 Stunden zusammengeschnitten. Ulrich Sonnenschein, HR2 Filmkritiker. Wann haben Sie denn den Film gesehen?
Ich habe ihn Anfang der 70er Jahre gesehen, zu dem Zeitpunkt, wo alles schon unter Kontrolle war, wie wir gerade gehört haben. 1973 übernahm ein gewisser Hans-Joachim Flebbe, der hinterher als Gründer der Cinemax-Kette bekannt wurde, ein kleines, uraltes Kino in Hannover, 1908 gegründet, das Apollo-Kino, eins der ältesten, das es heute noch gibt, und machte daraus ein Programmkino. Das war eine neue Idee. Ich war damals im Internat und ältere Schüler sagten, lass uns nach Hannover fahren, da gibt's einen Film über Woodstock. Woodstock war einfach ein Begriff, aber die Musik war immer nur aus kleinen schwarzen Lautsprechern gekommen und das jetzt im Bild zu sehen, war unglaublich verlockend. Ich war zu jung, um nach Woodstock gefahren sein zu können und auch im falschen Land aufgewachsen. Denn der Mythos dieser ganze Hippie-Bewegung, der kam nach Deutschland ja in einer unheimlich verlangsamten Art und Weise. Also wir waren Anfang der 70er Jahre, als drüben alles unter Kontrolle waren wir noch junge Leute, die gedacht haben, das ist unsere Zukunft. Also wir haben den Hippies sozusagen nachgeeifert und dann sind wir in Scharen in diesen Film gelaufen.
Und die Hippie-Kultur hat offensichtlich fasziniert. Was noch an dem Film?
Es waren die Großen der amerikanischen Popmusik, die dort auftraten. Wir konnten diese Konzerte nacherleben, aber manche von uns hatten den 1968 entstandenen Film des Monterey Pop Festival von D.A. Pennebaker bereits gesehen. Also Konzertfilme waren ein neues Genre. Man hatte das Gefühl, man ist dabei, obwohl man nur im Kino sitzt. Und diese Art und Weise des Dabeiseins, die hat der Woodstock-Film weitaus überhöht, als Pennebaker das noch gemacht hat. Pennebaker hat frontal auf die Bühne zugehalten und hat geguckt, dass er möglichst viel von den Akteuren ins Bild bringt. Michael Wadley hat es anders gemacht. Er hat sich gleichermaßen auf das Publikum als auch auf die Bühne konzentriert und hat sozusagen das Festival als Gesamtkunstwerk gefilmt und dargebracht und hat dazu auch ein neues Verfahren, was in den 60er Jahren aufkam, das sogenannte Split-Screen-Verfahren benutzt und immer mehrere Bilder gleichzeitig auf die Leinwand gebracht. So hatte man Band und Publikum, also Aktion und Reaktion gleichermaßen. Und da konnte man sich unglaublich identifizieren.
War dann als Zuschauer tatsächlich wieder Teil von diesem ganzen Geschehen. Bei dem einen Film blieb es ja nicht. 25 Jahre später gab es den Director's Cut. Der war nochmal 40 Minuten länger. Also der erste war ja schon 3 Stunden. War das mehr als, sagen wir mal, aufgewärmte Suppe?
Ja, es war mehr, einfach mehr Suppe. Ja, es war, man hat den Film ja nicht nur einmal gesehen. Der kursierte immer wieder. Man sah ihn dann bei Filmfestivals, die nostalgisch sich gaben und alte Konzertfilme zeigten. Man konnte den immer wieder sehen und dann mit Aufkommen der VHS ohnehin. Und dieser Director's Cut war für mich im Grunde tatsächlich nur mehr vom selben. Da kamen dann 2, 3 Songs der Bands, die sowieso schon immer auftraten, dazu. Ich glaube auch, dass er für die Bands selber gar nicht mehr so ausschlaggebend war. Der erste Film war unglaublich wichtig, denn wenn man guckt, welche Bands vom Festival im Film vorkommen und welche hinterher große Karriere gemacht haben, dann ist das ziemlich identisch. Bands wie Incredible String Band, Tim Harding, Quill, hört kein Mensch heute mehr, oder Bert Summer, der quasi mit dem Festival wieder untergegangen ist. Sie waren nicht im Film und sie haben in ihren Ebenen natürlich auch Karriere gemacht, aber lange nicht so groß wie die Bands, die im Film vorkamen. Selbst Shanana, eine Band, die wahrscheinlich ohne diesen Film überhaupt nicht reüssiert hätte, hat es geschafft, groß zu werden. Also der Film und das Album, erst 3 und dann nochmal 2 Langspielplatten, haben aus diesem Woodstock-Mythos nicht nur finanziell Blüten geschlagen, sondern haben auch Bands befördert, die es ohne das nicht geschafft hätten. Mhm. Natürlich gab es The Who oder Jefferson Airplane, die vielleicht gar nicht hätten nach Woodstock kommen müssen, um ihre Karriere zu befördern. Aber es war eben so eine Mischkalkulation.
Und dann gab es ja 2009 noch den Spielfilm Taking Woodstock mit einem ganz anderen Zugang. Was hat der noch mit dem Festival zu tun?
Ja, er hat sozusagen die Kehrseite des Festivals gezeigt. Ang Lee, ein wirklich renommierter Filmemacher, der sich gerne so mythischen Begebenheiten annimmt, hat eben diese Woodstock-Geschichte aus der Sicht der Macher gezeigt. Und das Erstaunliche an dem Film ist, dass er das Feeling transportiert, ohne ein einziges Bild von der Bühne zu zeigen. Also die Musik kommt nicht vor, die kommt höchstens im Hintergrund vor, so als Background-Music, aber eigentlich zeigt er eben nur das Drumherum, wie die Leute in den Ort kommen, wie sie kampieren, wie sie laufen mit ihren Gepäckstücken, dann zeigt er natürlich die Macher. Es ist die Geschichte von Elliot Tiber, der im Film Elliot Teichberg heißt, und seinem Freund Billy, die irgendwie mit Michael Lang, der ja mit Artie Cornfield zusammen dieses Festival sozusagen entwickelt hatte, zusammenkommen und die schmieden nun Pläne, dieses tatsächlich zu machen. Er hatte eine Lizenz für ein Music and Arts Festival, Elliot Tiber, und hat sozusagen den Leuten gesagt, ich habe hier eine Lizenz, ihr habt die Verträge mit den Musikern, lasst uns zusammenarbeiten. Denn nachdem in Woodstock, das ursprünglich stattfinden wollte, das alles gescheitert war, sind sie nach Walkill gezogen. Das ist so ein bisschen weiter östlich, südöstlich von Woodstock.
70 Kilometer weg ungefähr.
Da gab es auch keine Lizenz mehr, da beschwerten sich alle. Und dann kam er mit seiner Lizenz, die er bereits hatte, in Bethel und hat gesagt, hier machen wir das. Und dieser Film zeigt sozusagen die Hohlform des ganzen Mythos und ist unglaublich bewegend, weil man sieht, was für junge Leute mit was für Idealen drangingen, das größte Festival der Welt zu organisieren. Nicht das größte an Masse, sondern das größte an Wirkung.
Das war jetzt einfach dann die ganz andere Perspektive im Spielfilm, nachdem die beiden Dokumentationsfilme schon gelaufen waren. 2 Dokumentationen und ein Spielfilm gibt es und immer noch taucht neues Filmmaterial auf. Die filmische Verarbeitung von Woodstock ist Teil des Mythos. Ulrich Sonnenschein, vielen Dank. Und jetzt gerade zum 50-jährigen Jubiläum gibt es noch eine neue Fernsehdoku, Woodstock, 3 Tage, die eine Generation prägten, zu finden in der ARD-Mediathek. 3 Tage im Schlamm, die Magie von Woodstock, der Tag in HR2 Kultur. 3 Woodstock-Frauen haben wir uns ausgesucht, um ein bisschen in das Feeling von Woodstock einzutauchen und das Festival posthum auch etwas gendergerechter zu gestalten. Hier die erste, Janis Joplin.
Janis Joplin. Seit dem Monterey Pop Festival 1967 ist die blütenweiße Blues-Sängerin Janis Joplin aus Texas ein Megastar. Als sie in der Nacht vom 16. auf den 17. August gegen 2.30 Uhr in Woodstock endlich auf der Bühne steht, hat sie bereits über 7 Stunden auf ihren Auftritt gewartet. Um die Zeit zu überbrücken, hält sie sich mit Bourbon bei Laune. Eigentlich ist sie müde, aber Janis kann was wegstecken. Und sie ist eine Kämpferin.
I'll try just a little bit harder. You don't know, you don't know.
Im Jahr vor Woodstock hat Janis Joplin sich von der Hippie-Truppe Big Brother and the Holding Company getrennt. Da waren die Fans schon ein wenig sauer. Jetzt spielt sie mit einer Band aus Top-Profis sogar einen Hit der Bee Gees. Den singt sie allerdings so schwarz und aus der Tiefe, dass die Zweifler im Publikum schnell verstummen. Als darauf auch noch der Gershwin-Klassiker Summertime folgt, ist gegen 3 Uhr nachts das Eis für Janis Joplin gebrochen.
Summertime.
Obwohl die Blätter den Auftritt danach zwiespältig bewerten, am Ende der Show ist Janis Joplin dann doch wieder die Queen. Ungeschliffen und rau, aber mit ganzem Herzen.
Janis Joplin in Woodstock. Schon ein gutes Jahr später, im Oktober 1970, stirbt sie an einer Überdosis Heroin. Auch Jimi Hendrix starb kurz nach Woodstock im September 1970. HR2, der Tag. Kommen wir zu einem anderen Top-Act der 60er, der nicht beim Festival auf der Bühne stand, aber dessen Namen untrennbar mit Woodstock verbunden ist. Er war es, der mit seinem abgeschiedenen Wohnhaus in Woodstock die Veranstalter in den kleinen Ort im Staat New York zog. Und er war es, der dem Drängen und Bitten der Organisatoren nicht nachgab, nicht auf der Bühne aller Bühnen beim Festival stehen wollte. Bob Dylan verzog sich stattdessen, als Hunderttausende eine Kuhweide 70 Kilometer vom eigentlichen Woodstock entfernt niedertrampelten, das Festivalgelände in Bethel. Antje Passenheim mit der ganzen Geschichte von Bob Dylans Refugium in Woodstock.
Die Landstraße hoch, um die Ecke durch einen Pinienwald.
Turn the car off and the rural silence.
Mach das Auto aus. Und die ländliche Stille wird nur von Regen und Vögeln durchbrochen.
Broken by the wind and birdsong.
Wie oft hat Bob Dylan wohl erlebt, was Don LaSala empfindet, wenn er zu seinem Haus fährt? Big Pink. Eines der bekanntesten Häuser im Künstlerörtchen Woodstock. Nicht nur wegen seiner schweinchenrosa Fassadenfarbe. Als das große Pinke gerade 1 Jahr alt war, da mietete es ein Mitglied aus Dylans Tourband The Band, Rick Denko, weiß LaSala.
Bob was looking for a private rehearsal space.
Bob suchte damals nach einem versteckten Probenraum, wo er und seine Band Songs schreiben konnten und ausprobieren, was sie wollten, ohne den Druck eines Aufnahmestudios im Nacken zu haben. Überhaupt wollte er seine Ruhe haben, Bob Dylan. Müde von seiner Welttournee 1966 und vom Hype der vielen Fans. Dazu hatte er auch noch einen Motorradunfall gehabt und musste sich erholen. Da traf es sich gut, dass der Sänger sich ein Haus in Woodstock gekauft hatte. Hiloa, in den Wäldern von Woodstock. Der ideale Ort, um sich zurückzuziehen, zusammen mit seiner Frau Sarah und ihren gemeinsamen 3 Kindern. Das Holzhaus im Grünen war ein Ort der Ruhe, weiß Elliot Landy. Der Fotograf, der die wohl berühmtesten Porträtfotos von Dylan gemacht hat. Er ging in Dylans Haus ein und aus. Der bat ihn etwa, hilf mir mal, das Trampolin aufzubauen. Dylan hatte es für seinen Sohn Jesse gekauft. Dylan und die Band trafen sich regelmäßig. Erst im sogenannten Roten Zimmer in Dylans Waldhaus Hiloa. Später im großen pinken Haus, erzählt Don LaSala.
While there, they wrote songs and rehearsed in the basement.
Im Keller entstanden viele Songs. Ein Band läuft mit. Dylan schwärmt später im Musikmagazin Rolling Stone. Das ist die richtige Art, Songs aufzunehmen. In einem relaxten Setting im Keller, die Fenster geöffnet und ein Hund auf dem Boden. Die Keller-Sessions gehen als Basement-Tapes in die Musikgeschichte ein.
They called this first record Music from Big Pink.
Doch die Ruhe währt nicht allzu lang. Unter den Fans spricht sich herum, dass Dylan in Woodstock lebt. Zu seinem Verdruss. Immer mehr fallen in das Örtchen ein, weiß Landy. Und schließlich wird der Sänger auch noch zum Magnet für die Veranstalter des gleichnamigen Festivals. Ohne Dylan und sein Haus hätte es vielleicht nicht Woodstock geheißen, meint Landy. Nur wegen ihm gab es das Festival, zumindest mit diesem Namen. Woodstock-Mitveranstalter Michael Lang wohnte nämlich selbst in dem Ort. Sein Plan, wenn Dylan hier schon lebte, würde er ihn mit Sicherheit auch als Star auf die Bühne holen können. Lang bat Landy, sprich mal mit ihm.
So he asked me to talk to Bob about it.
Ich sollte rausfinden, ob Bob zum Festival kommen würde, also sprach ich mit Bob drüber. Aber was er geantwortet hat, sage ich hier lieber nicht. Als das Festival aller Festivals im August 1969 steigt, tut es das ohne Dylan. Der hat Woodstock bereits verlassen.
Ein Blick auf das, was in unmittelbarer Nähe des Festivals an Musik und Stars noch los war. Wie repräsentativ waren also die Stars von Woodstock und wie prägend war das Festival für die Musikkultur? Professor Markus Kleiner, Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Hochschule der populären Künste in Berlin. Guten Tag.
Hallo.
Von heute aus betrachtet hat man das Gefühl, in Woodstock war die Musik von 1969. Aber es stimmt ja so nicht. Wir haben gerade von Bob Dylan gehört, der eben nicht dabei war. Wer fehlte noch?
Zum Beispiel The Doors. Jim Morrison hat gesagt, ich habe keine Lust mehr, Open Airs zu spielen. Und so kam nur sein Drummer John Densmore alleine nach Woodstock. Die Beatles haben abgesagt. John Lennon hat in Interviews die Ausrede vorgegeben, ja, ich hatte Angst, ein Visum für die USA zu bekommen. Andere sagen, er ist nicht gekommen, weil die Plastic Ono Band nicht spielen konnte. Auch Joni Mitchell sagt, ich tritt lieber in der TV-Show von The Cavett auf als bei Woodstock. Was soll da schon rumkommen? Stones waren nicht dabei. Mick Jagger hat 69 in Australien Ned Kelly diesen Western gedreht, war auch nicht vor Ort, haben sich nachher bestimmt geärgert. Und die anderen Großen der 60er, Led Zeppelin, die hatten schon einen anderen Gig zugesagt und konnten auch nicht da sein.
Das ist nicht unbedingt trotzdem dann Mainstream gewesen. Die anderen hatten durchaus auch eine politische Haltung. Deswegen wird das vielleicht auch da ein bisschen verklärt in Woodstock, was da los war, dass es nur dort so einen Geist gab. Würden Sie denn dennoch sagen, die Musikkultur war eine besondere?
Ja, es hat sich gezeigt, dass die Jugend gegen das Establishment, gegen die Elterngeneration, gegen dieses konservative Amerika aufstehen konnte, friedlich, durch die Musik, durch die Gegenkultur, durch den Style, durch den Lebensstil, den sie dort präsentiert hatten und zumindest für ein paar Tage zeigen konnte, die Gesellschaft kann verändert werden. Es ist auch eine andere Welt möglich. Und das war das Wichtige von Woodstock.
Und das hat gar nicht so sehr mit Bühnenkultur oder Musikkultur zu tun. Oder würden Sie sagen, doch, da ist auch von Woodstock was geblieben?
Ja, ist auf jeden Fall der Spirit von Woodstock geblieben. Woodstock selber war auch ein Medienereignis. Jede Band wusste, es gibt Kameras dort, es wird dokumentiert, es ist ein historischer Moment. Es ist ja letztlich ein Acker, auf dem Musikgeschichte geschrieben worden ist. Und jeder Musiker hat versucht, ein Statement auf der Bühne abzugeben, was in der Rockmusikgeschichte verbleibt. Insofern war jedem schon bewusst von den Musikern, die da waren, das könnte was Großes werden. Dass es aber so etwas wie Woodstock geworden ist, was unfassbar Großes, das konnte niemand absehen.
Aber ich meine jetzt auch im Blick auf die Festivalkultur, die sich danach entwickelte. Würden Sie sagen, das war bahnbrechend? Gab es dann nur noch Festivals mit Schlamm und Pannen, damit sie auch wirklich in die Geschichte eingeschrieben wurden?
Wichtig war, dass wir von 65 von dem Newport Folk Festival über das Montreal Pop Festival, über das Monterey Pop Festival, Miami, Atlanta Pop Festival. Es gab viele Festivals schon in Amerika. Woodstock war der Höhepunkt, auch mit seinen über 500.000 Besucherinnen. Und man hatte auf einmal das Gefühl, Live-Musik, Open Air, Jugend, ein paar Tage zusammen zu leben, zu feiern, Musik begeistert durchs Wochenende zu gehen. Das ist was junge Leute interessiert. Und diese Idee ist geblieben, denn ganz schnell ist die Festivalkultur von Amerika nach Europa gekommen. Roskilde hatte kurz nach Rostock sein erstes Mal. Isle of Wight Festival wurde zum ersten Mal Anfang der 70er veranstaltet. Und dieser Spirit, das Open Air, paar Tage, junge Leute zusammen an einem Ort, das ist sozusagen in Amerika Mitte bis Ende der 60er geboren.
Also so haben auch Rock am Ring oder Wacken oder die Fusion was zu tun mit Woodstock?
Absolut. Die Fusion ganz besonders, weil Woodstock ja mehr sein wollte als ein Musikfestival. Es hatte Theaterveranstaltungen, es wurde gemeinsam gekocht später. Man hatte Kunstgeschichten, Kunsthandwerk. Und die Fusion möchte ja auch mehr sein als ein Festival. Das möchte so ein kleiner Urlaub sein, der 3 Tage stattfindet, wo man zu elektronischer Musik, aber auch zu Alternative-Klängen feiert und tanzt. Und das ist so eine Art, wie ich es immer gerne nenne, Ferienkommunismus, dass man einfach wirklich mal frei und selbstbestimmt ein paar Tage leben kann und denkt, Mensch, auch wenn es Krisen gibt und es einem selber nicht so gut, die Welt ist doch eigentlich ganz gut.
Ein Hauch von Woodstock ist also auch noch bei den heutigen Festivals zu spüren, sagt Professor Markus Kleiner, Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Hochschule der Populären Künste Berlin. Vielen Dank. 3 Tage im Schlamm, die Magie von Woodstock, der Tag in H2 Kultur. Und noch einmal hören wir eine der wenigen Frauen von Woodstock, hier die Geschichte des Auftritts von Joan Baez.
I'd like to sing you a song called Sweet Sir Galahad. This is about my brother-in-law, who has very long hair, and he married my sister Mimi, some of you remember. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night, when the moon was in the yard.
Joan Baez ist Tochter christlich-pazifistischer Eltern und bereits seit Anfang der 60er die Ikone der neuen Folkbewegung in den USA. Und um ein Haar verpasst sie ihren großen Woodstock-Auftritt. Direkt davor spielt sie nämlich als einzige der großen Stars schon mal auf einer kleinen Nebenbühne, die eigentlich nur für die Freizeitmusiker aufgebaut ist. Vergisst dabei aber völlig die Zeit.
He's a drugstore truck driving man. He's the head of Ku Klux Klan.
Natürlich gehört Joan Baez zu den Festival-Headlinern, von deren Auftritt sich die Woodstock-Macher vielleicht im Stillen sogar versprechen, dass Bob Dylan trotz seiner Absage doch noch auf der Veranstaltung erscheint. Bob Dylan kommt zwar nicht, dafür bringt die im 6. Monat schwangere Joan Baez als Duettpartner den Sänger Jeffrey Shurtleff mit. Und ihr sympathisch familiäre Auftritt ist bis heute eines der Woodstock-Highlights.
Joan Baez in Woodstock. Einzigartig und bahnbrechend war das Festival. Über Woodstock wird nur in Superlativen gesprochen. Schaut man aber genauer hin, tauchen Superlative auf, die auf den ersten Blick gerne übersehen werden. Das Festival war eigentlich eine einzige Riesenpanne, belegt Henning Eichler.
Freedom, 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 freedom.
Freitagnachmittag, 17 Uhr. Richie Havens betritt als erster Musiker die Bühne. Eigentlich sollte er viel später spielen, doch die Zufahrtsstraßen sind so verstopft, dass auch viele Musiker nicht durchkommen. So muss Havens seinen Auftritt vorziehen.
Wir warten immer noch auf die erste Band. Bitte habt noch etwas Geduld. Verkehrsbedingt müssen wir ein bisschen später anfangen.
Beim Woodstock Festival läuft auch sonst nichts nach Plan. Schon 2 Tage vor Beginn kampieren 30.000 Menschen am Gelände. Da zimmern die Handwerker noch hektisch die Bühne zusammen. Kurz zuvor steht alles auf der Kippe, weil die Anwohner das Festival stoppen wollen, aus Angst vor dem Massenansturm. Sie werden beruhigt mit Geld. Finanzier Joel Rosenman stellt Schecks an die Bürger aus, die geben Ruhe. Eine nicht gerade hippie-typische Lösung, aber die Woodstock-Macher wollen ja Geld verdienen. Diese Annonce vom März 68 im Wall Street Journal ist der Anfang.
Junge Männer mit unbegrenztem Kapital suchen legitime Investitionsmöglichkeiten und Geschäftsideen.
John Roberts, Millionenerbe, und Joel Rosenman, Yale-Absolvent, lernen sich auf dem Golfplatz kennen. Sie haben Geld und können investieren. Über ihre Anzeige geraten sie an Artie Kornfeld und Michael Lang. Die beiden wollen ein Tonstudio aufbauen in Woodstock. Das Grundkapital soll durch ein Festival eingespielt werden. Das Geld dafür schießen Roberts und Rosenman vor. Die Veranstalter stellen damit ein Programm zusammen, das es so noch nie gab. Fast alle wichtigen und angesagten Bands sind dabei. 3 Tage Live-Musik für $18, was heute etwa $120 entspricht.
Ladies and gentlemen, Santana!
Die Unternehmer unterschätzen den Massenansturm. Statt 50.000 kommen 400.000 Besucher. Veranstalter Michael Lang erinnert sich daran, wie das Chaos seinen Lauf nahm.
Unglücklicherweise oder glücklicherweise haben wir nie die Zäune hochgezogen. Die Ticketschalter waren gar nicht fertig geworden. Als wir das Festival zu einem freien Konzert erklärten, da war es das schon längst. Und jedem war das klar.
Es gibt nur 1000 Toiletten, die Wasserversorgung bricht zusammen, Nahrungsmittel werden knapp, Sanitäter müssen kollabierte Drogenkonsumenten notdürftig in Zelten versorgen. Medikamente, frisches Wasser und Sandwiches kommen per Hubschrauber von der Nationalgarde. Die US-Armee wird zum Katastrophenhelfer der Pazifisten. Als dann Gewitterstürme einsetzen, schlittert das Festival knapp an der Katastrophe vorbei. Die Menschen stehen knöcheltief im Schlamm, jederzeit kann ein Blitz in die Bühnentürme einschlagen. Fans und Musiker sind mit LSD zugedröhnt. Vielen Künstlern sind ihre Auftritte hinterher peinlich. Wenn sie nicht, wie Pete Townsend von The Who, sowieso nichts von Woodstock hielten.
Die Leute beim Woodstock-Festival waren ein Haufen Heuchler. Typen, die meinten, eine kosmische Revolution ausrufen zu können, nur weil sie ein großes Feld eingenommen hatten, dabei ein paar Zäune niedergerissen hatten, schlechtes Acid nahmen und dann versuchten, wieder abzuhauen, ohne Geld für die Bands zu zahlen.
Eine berechtigte Sorge, denn Woodstock endet im finanziellen Desaster. Die Eltern von Geldgeber John Roberts müssen mit einem Kredit einspringen. Rechnungen von 1,4 Millionen Dollar sind offen. Tausende Ticketkäufer klagen auf Schadenersatz, da sie wegen der verstopften Straßen nicht aufs Gelände kamen. Das Geld floss erst später durch die Vermarktung des Dokumentarfilms und des Live-Albums. Allein die Fanartikel generieren bis heute in guten Jahren zwischen 50 und 100 Millionen Dollar. So haben die Geldgeber von damals ihr Ziel doch noch erreicht. Filmregisseur Michael Wardley hatte allerdings schon gleich nach dem Festival eine düstere Vorahnung.
Als ich über die Felder voller Schlamm und Müll lief, hatte ich das Gefühl, dass die 60er zu Ende gingen und uns härtere Zeiten bevorstanden und dass viele unserer Ideale nicht überleben würden.
Chaos, soweit das Auge reicht. Dabei war doch die Idee von Woodstock, zumindest von einigen, dass es auch um Ideale und politische Haltung gehen sollte. Wie politisch war Woodstock wirklich?
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
So wurde zum Beispiel politische Haltung spürbar mit Country Joe McDonald auf der Bühne und euphorischen Fans. Klaus Walter, HR-Musikjournalist, das war politisch, weil Fuck natürlich ein Tabuwort war und mit dem Anti-Vietnam-Song verbunden wurde. War das eine echte harte Botschaft?
Naja, das Fuck war schon eine verbindende Botschaft, wie man gehört hat, weil ja auch die ganze Masse von fast 500.000 Leute da mitgerufen hat. Und einerseits ist das halt ein ausgestreckter Mittelfinger an die amerikanische Mehrheitsgesellschaft. Und Sie haben es gesagt, es ist ja verbunden mit dem dann folgenden Song, wo Country Joe McDonald eben singt, 1, 2, 3, what are we fighting for? Next stop is Vietnam. Also es geht um den Vietnamkrieg, der quasi wie eine schwarze Wolke über diesem Festival geschwebt hat und immer wieder in verschiedenen Songs bei Auftritten auch zur Sprache kam.
Das war ja einfach auch das Thema 1969. Aber war auch ein Teil des Protestes einfach das Setting, das Auftreten, das Miteinander von Stars und Fans?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, dieses Gemeinschaftliche, was wir eben schon gehört haben, dass es immer wieder ein Dialog gab zwischen der Bühne und den Massen, die sich dorthin begeben haben. Das hat auch viel mit dem Film zu tun, der dann in die Kinos kam. Ganz viel der Wirkung von Woodstock hat ja mit der Nachwirkung, mit der medialen Aufbereitung zu tun. Und im Film gibt's eben diese Technik des Splitscreens, also der geteilten Leinwand, wo man einerseits sieht, was passiert auf der Bühne, aber dann eben auch immer das Publikum sieht, was aus der Rolle des passiven Publikums rausgeht und sich selbst vergnügt mit diesem berüchtigten Schlammsurfen, oder man sieht eben, wie sie in Massen nackt in den Seen baden. Und da wird dieses Gemeinsame, kommt sehr stark zum Ausdruck.
Also Hippie-Ästhetik und Desorganisation auch ein Teil des Protestes. Beim Auftritt von The Who scheitert dann einer, der die politische Botschaft im Drogendunst und allgemeinen Spaß untergehen sah, Abbie Hoffman. Er war eine zentrale Figur der außerparlamentarischen Linken, protestierte gegen den Vietnamkrieg und wollte an einen seiner Mitstreiter erinnern, an John Sinclair, der kurz vorher verurteilt worden war, und zwar so.
I think this is a pile of shit. while John Sinclair rots in prison.
Ja, Pete Townsend vertreibt Hoffmann mit den Worten fuck off my fucking stage runter von der Bühne. Später wird er noch heftiger und droht jedem, der seine Bühne kapert, mit fucking killing. Der Kopf von The Who droht mit tödlicher Gewalt. Das zeugt doch eigentlich gerade bei so einem Auftritt auch eher von einer unpolitischen Haltung.
Ja, ich glaube, das ist im Nachhinein dann auch wieder anders dargestellt worden. Pete Townsend hat gesagt, dass er nicht erkannt hätte, dass das Abbie Hoffmann ist, der da auf die Bühne kam. Es war ja eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Und Pete Townsend hat sich ja auch schon etwas negativ geäußert in dem eben gehörten Beitrag, wo er ja auch gesagt hat, wir haben kein Geld bekommen und das waren alles Heuchler. Und ich glaube, aus dieser Stimmung heraus ist es auch zu erklären. Aber generell gilt natürlich, dass jetzt gerade zum Jahrestag wieder es so eine Tendenz gibt, dieses ganze Festival zu verklären und auch zu vereindeutigen als so eine Manifestation des politischen Protests. Und das war es natürlich auch, aber nicht nur.
Aber es wollte schon so verstanden werden, zumindest von einigen Gruppierungen, wenn man sich das politische Umfeld anschaut. Es gab aggressive Rassisten. Die Ermordung von Martin Luther King war im April 1968, der Mord an Robert Kennedy im Juni 68. Es war ein gespaltenes Land, wegen des Vietnamkrieges. Und in dieser Stimmung im Land steht dann Jimi Hendrix am Montagmorgen, Ende des Festivals, mit der Gitarre auf der Woodstock-Bühne. Und er schreddert die amerikanische Nationalhymne und das wurde schon als politisches Statement verstanden.
Ja, auf jeden Fall. Also das konnte man eigentlich nicht anders verstehen, wobei lustigerweise Hendrix selbst da ziemlich lapidar sich dazu geäußert hat und den Ball flach gehalten hat. Er hat gesagt, naja, ich bin Amerikaner und dann habe ich die Hymne gespielt und ich habe sie auch in der Schule gesungen. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das ein politisches Statement ist, wie er die da zerschreddert, wie er auch die Geräusche der Hubschrauber, die übrigens während des Festivals und auch danach immer wieder über das Gelände geflogen sind, eigentlich aus logistischen Gründen und auch um Lebensmittel zu bringen. Aber diese Hubschrauber haben natürlich bei vielen die Assoziation an die einschlägigen Bilder aus Vietnam hervorgerufen. Und das hat Hendrix sozusagen mit seiner Gitarre nochmal gedoppelt. Also wenn das keine politische Aussage ist. Sein Biograf Charles Shaw Murray hat auch gesagt, das ist der größte künstlerische Beitrag zum Vietnamkrieg. Es sei eine politische Rede ohne Worte.
Also so wird Musik auch durch bestimmte politische Wolken, die über diesem Festival schweben, einfach interpretiert, ob das dann immer so gemeint war oder nicht. Aber es gab noch eine weitere Wolke. Wenige Tage vor Woodstock erschütterten ja die Morde der Manson Family das Land. Eine rassistische, sektenähnlich strukturierte Hippie-Truppe mordete in Hollywood. Hat das Einfluss auf das Festival gehabt?
Ja und nein. Zu dem Zeitpunkt war natürlich noch nicht bekannt, wer dahinter steckt, dass da Charles Manson, ein durchgeknallter Hippie und Rassist, diese Kombination kannte man damals eigentlich auch nicht. Da ging man davon aus, dass Hippies tendenziell links und antirassistisch sind. Also man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Manson Family dahinter steckt. Aber es gab gewisse Hinweise. Es gab dieses mit Blut an den Tatorten hinterlassene Helter Skelter nach einem Song der Beatles. Und da hat man sich schon gefragt, hey, was ist da los? Und es war ein Riesenschock, aber dass man das unmittelbar in Verbindung gebracht hätte, jetzt eher nicht. Wobei interessanterweise wurde im Nachhinein von Joan Didion beispielsweise, eine prominente Autorin, die hat gesagt, das war das Ende für viele, das Ende der 60er Jahre, dieser Mord. Und das haben wir fast wortgleich eben ausgerechnet gehört von Michael Wardley, dem Regisseur der Woodstock-Dokumentation, der ja maßgeblich beteiligt ist an dem Nachruhm und an dem Mythos Woodstock.
Wie politisch war Woodstock? Klaus Walter, Musikjournalist, vielen Dank. 3 Tage im Schlamm, die Magie von Woodstock, der Tag in H2 Kultur. Hören wir uns noch mal 50 Jahre zurück. Erster Festivaltag, es beginnt zu regnen und die Rettung ist weiblich.
Am Woodstock-Eröffnungstag beendet bereits kurz nach 22.30 Uhr ein Platzregen den Auftritt des indischen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar. Die danach geplante Incredible String Band weigert sich, wegen der Wetterverhältnisse aufzutreten. Nach einigem Hin und Her steht gegen 22.50 Uhr dann überraschend eine junge Frau auf der Bühne. Ihr Name ist Melanie Safka und ihr Woodstock-Gepäck besteht nur aus ihrer Stimme, einer Gitarre, zwei Songs und dem Mut einer Löwin. Einer der beiden Melanie-Songs trägt den Titel Beautiful People. Er ist zwar im Jahr vor Woodstock auf Platte erschienen, gekauft hat ihn aber fast keiner. Die Sängerin verdankt ihren Auftritt überhaupt nur dem Umstand, dass ihre Plattenfirma im gleichen Bürogebäude sitzt wie die Woodstock-Organisatoren. Mit den Songs Beautiful People und Birthday of the Sun trifft sie den Nerv des durchnässten Publikums auf den Punkt. Vor ihrem Woodstock-Auftritt ist Melanie Safka ein Nobody. Nur zwei Songs später ist Melanie der Woodstock-Star. Und das ist sie bis heute geblieben.
I'm a beautiful, wet people too.
Melanie, dieser Woodstock-Star, ist weiblich. Ganz Woodstock sei irgendwie weiblich gewesen. Da kommt jetzt noch eine mystifizierende Windung dazu. An diesem Mythos arbeitet der offizielle Fotograf des Festivals, Elliot Landy, der vorhin auch als Bob Dylan-Fotograf schon zu Wort gekommen ist.
Elliot Landy hört nicht die Musik, wenn er an Woodstock denkt. Er sieht die Bilder. Für den Fotografen ist es besonders dieses eine, das alles sagt.
It's a reflection of what the 60s meant as far as cultural change.
Es reflektiert, was die 1960er Jahre waren, reflektiert den kulturellen Wandel. Auf dem Foto ist eine junge Konzertbesucherin, die er selbst fotografiert hat.
She's quite lovely to look at.
Du siehst sie gern an, sie ist schön, trägt körperbetonte Kleidung, aber sie legt es nicht darauf an, sexy zu sein. Das ist bezeichnend für den Wandel in dieser Zeit, meint Landy. Die Frau schwebt offenbar in ihrer Welt und hält dabei den Luftballon. Verträumt sitzt sie am Boden, dicht an dicht mit all den anderen, die mit ihr träumen. Es ist ihr Ausdruck der Unschuld, völlig in sich versunken, in ihre Gedanken. Sie schwingt zur Musik, sie hält den Luftballon ganz vorsichtig auf ihrem Knie. Der Ausdruck der Generation Woodstock, sagt Landy, die sich eingehüllt hat in ihre Welt, im Kokon, gegen das Dunkle da draußen. Gewalt und Protest, politische Morde, etwa am schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King, an Robert Kennedy, dessen Bruder John F. bereits Jahre vorher erschossen worden ist. Die junge Generation, sie ist gegen den blutigen Vietnamkrieg, gegen den auch Landy selber ist und der ihn überhaupt zum Fotografieren motiviert. Ich habe damals für eine Untergrundzeitung Antikriegsdemos fotografiert und wollte damit helfen, diesen Krieg zu stoppen. Die Rockmusiker dieser Zeit haben es ihm angetan. Nicht unbedingt wegen ihrer Musik, sagt Landy, sondern weil sie gegen den Krieg waren. Landys Fotos sind da längst berühmt. Besonders seine Porträts von Bob Dylan, der wie Landy in Woodstock wohnt. Als die Festivalorganisatoren ihn bitten, auch das dreitägige Konzert zu fotografieren, ist Landy nicht klar, dass er dort ein Stück Geschichte dokumentiert.
No idea.
Dass dieses Konzert mehr als ein Rockfestival wird. Durch die Linse wird er Zeuge einer friedlichen Revolution, sagt Landy, die deshalb so ein Erfolg wurde, weil sie weiblich war. Es war die Leichtigkeit, die weibliche Vibration.
Receptive. It wasn't control. Feminine is non-controlling.
Das Gegenteil von kontrollierend. Es ist das auf andere hören, das Teilen, sich kümmern. Du fühlst dich gut, wenn du das tust. Woodstock war weiblich, sagt Fotograf Elliot Landy. Das Festival steht für ihn für eine der wichtigsten Erkenntnisse der 1960er Jahre.
Change is always happening, always gonna happen, always will happen, and to just accept it.
Alles ist immer im Wandel. Du musst es nur akzeptieren.
Just look at it.
Schau einfach hin.
friedliche Revolution, weibliche Vibrationen. Davon spricht der offizielle Fotograf von Woodstock, Elliot Landy, und bastelt weiter am Mythos des Festivals. Seine Bilder sind übrigens gerade in Nürnberg ausgestellt. Jetzt haben wir über einige Woodstock-Mythen schon gesprochen. Politisch prägend, ja und nein. Musikalisch einzigartig, ja und nein. Jan Feddersen, Redakteur bei der Taz, guten Tag.
Guten Tag.
Also jetzt noch eine Windung. Das Festival war weiblich. Also war das ein geschlechterdemokratisches Miteinander von Love and Peace?
Oh nein. Also das, bei aller Liebe, das ist eine nachträgliche Konstruktion. Man kann dieses Bild inzwischen erkennen. Also es sind einfach wahnsinnig viele junge Frauen im Publikum gewesen. Es waren Stars, weibliche Stars auf der Bühne, eine, die sich da selber erfand, Melanie Safka, aber natürlich auch eine Heroin der US-Bürgerrechtsbewegung, Joan Baez, und natürlich auch, was von der Musik her nicht so meine Tasse Tee ist, ich habe immer eher Diana Ross bevorzugt, Janis Joplin, aber dass jetzt das Attribut weiblich nachhinein aufzukleben, ist interpretatorisch erlaubt, aber schwierig. Also natürlich haben die Fäden des Festivals immer noch in jeder Hinsicht die heterosexuellen Männer in der Hand gehabt. Da ist also ein Steuerungsbewusstsein seitens der Frauen eher gering vorhanden gewesen.
6 von 32 Acts waren weiblich, wenn man durchzählt. Das sagt ja schon was. Sie gießen Wasser in den Woodstock-Jubelwein. Was fehlte noch in Woodstock?
Ach, Wasser in den Jubelwein. Ich werde natürlich, wenn ich jetzt auch die Sendung höre, wenn ich denn die Lieder höre, ich bin selber so eine Art Post-Hippie. Ich passe nicht genau in die Zeit, weil wäre ich in den USA gewesen, hätte ich da gar nicht hingedurft, denn da war ich erst 11. Aber das macht einen natürlich sentimental, und Sentimentalität ist auch erlaubt. Aber es war ein Festival unter vielen. Und bei diesem Festival kam dazu, dass die richtigen Connections in die New Yorker Media-Büros vorhanden waren. Plötzlich gab es da auch Filmmaterial, aber so richtig unique war es natürlich auf eine gewisse Weise nicht.
Also der weiße heterosexuelle Mann dominierte das Ganze, das haben Sie ja eben schon mal angedeutet.
Ja, das will ich gar nicht denunzieren.
Es fehlten bestimmte so Bevölkerungsgruppen, oder wie würden Sie? Wer fehlte?
Ich würde sagen, das waren die weißen Nachwuchsmittelschichtskinder, das waren im Grunde genommen die ersten Babyboomer, die auch ästhetisch die Revolte mindestens wagten. Sie hatten den Traum also von einer friedlichen Welt. Sie wollten ganz anders sein als die Generation beispielsweise der Väter, die in die Normandie 44 gegen Nazi-Deutschland zogen. Sie wollten keinen Krieg mehr in Vietnam. Amerika wollten sie von ihrer Supreme-Position erlösen. Sie wollten ganz andere sein. Sie waren eben Hippies. Aber das hatte recht wenig, also mit den wirklichen Aufständen der US-Bürgerrechtsbewegung, gerade der afroamerikanischen Bewegung oder auch LGBT, also der Schwulen- und Lesben- und Transbewegung, da gab es denn doch, sagen wir mal so, also von der ästhetischen Zuspitzung her sehr, sehr wenig Verwandtschaft.
Aber es war natürlich eine einzigartige Chance, mit dieser Öffentlichkeit auch zu agieren und auch natürlich ein Erfolg für die Musiker darauf zu bauen.
Ja, sicher, aber viele der Stars, die wir heute als Stars von damals kennen, Santana, Melanie Safka ist schon genannt worden, Joan Baez gehört ausdrücklich nicht dazu. Die war vorher schon Star, aber da sind auch viele Stars erfunden worden, die natürlich von dem Image auch profitiert haben, und gut so. Also Stars werden nun mal erfunden, ob in Castingshows oder durch irgendwelche Performances, die man denn so quasi als ganz naturgegeben anerkennen will. Ich würde meinen, diese Musik gehörte zur Zeit, fragt sich nur, also ob diese Bewegung wirklich so nachhaltigen Erfolg hatte, denn zu dieser Zeit ist Nixon Präsident gewesen, er sollte wiedergewählt werden, also man kann wirklich sagen, ein konservativer Knochen mit starker Sozialpolitik hat gegen die Woodstock-Generation gewonnen. Das hat sehr lange gedauert, denn die Woodstockianer in Bill Clinton dann richtig wieder zur Geltung kamen.
Also es wird verklärt, dieser Blick auf Woodstock ist auf jeden Fall, oder es wird überhöht auch, das Festival, höre ich daraus. Welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus für die Bewertung aktueller Bewegungen oder Festivals? Würden Sie sagen, ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen?
Naja, wenn ich die Fridays for Future Leute mir angucke, also ich finde die Anliegen, die diese jungen Menschen, wenn ich das, ich meine das überhaupt nicht paternalistisch, aber die sie vor sich her tragen, extrem wichtig. Also wir müssen über Klimatransformation und reden und daraus muss auch eine Praxis erwachsen. Aber wenn ich mir die Bilder angucke von Fridays for Future, dann sehe ich also sehr gut angezogene, sehr manierliche, sehr freundliche, sehr durchsetzungsstarke und medienbewusste Mittelschichtskinder. Also man sieht im Grunde genommen Gymnasien United und man sieht eben nicht die, also um die man sich schulisch auch zu kümmern hätte, also die Berufsschüler, die Hauptschüler und. Und genau die fehlen. Es fehlt auch dieser Fridays for Future Bewegung eigentlich an einem, wie sagt man, kommunitären Begriff von dem, dass der eigene Bauchnabel einer Bewegung nicht der einzige Bauchnabel zur Verbesserung der Welt sein könnte.
Also Sie denken nicht, man müsste das tatsächlich die suchen, die anderen, die Sie gerade beschrieben haben, die dort fehlen, sondern also diese Bewegung ist nicht offen genug dafür. Das ist ja dann schon eine deutliche Kritik. Also man muss auch hingucken und nicht nur das nehmen, was da ist, wie das bei Woodstock war, eben wie Sie es kritisiert haben, überwiegend weiße junge Menschen, da fehlte einiges. Ein kritischer Blick auf den Mythos Woodstock. Vielen Dank, Jan Feddersen, Redakteur bei der taz. Und das war der Tag für heute, 1969 war es am 15. August, jetzt noch trocken beim Festival in Woodstock. Der Schlamm kam erst mit dem Gewitter, aber er gehört zweifellos zu den entscheidenden Zutaten für den Mythos, der Woodstock auch 50 Jahre danach noch präsent sein lässt. Auch wir haben uns ihm hingegeben, zugegebenermaßen, auch wenn deutlich geworden ist, dass eine erhebliche Prise Verklärung ihn würzt. Kein Wunder bei dem Drogenkonsum. Was auf jeden Fall bleibt, ist Woodstock, der kleine gefiederte Freund von Snoopy. Der ist übrigens auch nach dem Festival benannt. Nachhören können Sie unsere Woodstock-Sendung, wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir möchten schließen mit einer Frau, die nicht in Woodstock war, aber die Bilder im Fernsehen gesehen hatte. Joni Mitchell fehlte wegen eines Fernsehauftritts, schrieb dann aber den Woodstock-Song. Berühmt wurde der in der Version ihres Partners Graham Nash, der ihn wiederum mit Crosby, Stills, Nash und Young auf die Bühne brachte. Auch bezeichnend für die Geschlechterverhältnisse 1969. Hier das Original.
I came upon a child of God. He was walking along the road. And I asked him, where are you going? And this he told. Down to Yasgur's farm.